Und dann habe ich eben gemerkt, wie geil das ist, so knappe Wettkämpfe umzubiegen, eine Bestleistung aufzustellen und dieses Gefühl, abends im Bett zu liegen und zu sagen, boah, wo habe ich das denn hergeholt?
Ich glaube, jeder von uns erinnert sich an Momente, die die Leidenschaft für die Leichtathletik in uns geweckt haben. Bei mir waren es die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, die durch Athleten wie Gail Beavers, Michael Johnson, Carl Lewis und vor allem Frank Busemann diese Faszination entzündeten. Diese Ereignisse waren der Grundstein dafür, dass ich nicht nur selbst mit der Leichtathletik begann, sondern auch diesen Podcast ins Leben rief. Und deshalb freue ich mich wirklich ganz besonders, dass heute Frank Busemann im Mein Athlet Leichtathletik-Podcast am Start ist. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, hallo.
Ja, Frank, ich muss sagen, es freut mich wirklich sehr, dass du heute im Podcast mit am Start bist, weil du auch einer tatsächlich der Gründe bist, warum es diesen Podcast gibt. Also, doch, ist ein Grund und tatsächlich auch aus mehreren Gründen. Und ich kann es dir erklären. Punkt 1 bist du so mein tatsächlich allererster Anknüpfungspunkt, was die Leichtathletik angeht. 1996, die Olympischen Spiele. Ja. Ich kann mich dann noch gut dran erinnern, war ich noch ein bisschen jünger als heute. Und ich war damals mega begeistert von deiner Leistung. Und ich glaube tatsächlich, dass ich damals, ich meine aus der Bravo, sogar ein Poster von dir hatte. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich nur jetzt noch in meiner Erinnerung ist, aber ich meine, das war tatsächlich damals.
Ich war mal Posterboy.
Ja.
War zwar nur klein, der Anni Möller auf der anderen Seite, der hatte 8 Seiten, ich hatte nur 2, aber ich war drin.
Und es ist mir in mein Gedächtnis eingebrannt, deswegen Punkt 1, freut es mich aus diesem Grund tatsächlich, dass du heute mit im Start bist. Und das nächste, dann ewige Helden auf Vox, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber war so der zweite Punkt, der mich so wirklich geflasht hat. Da gab es ja ewige Helden, für die, die es nicht kennen, das war eine Sendung von ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern, die sich nochmal, ich glaube, für eine Woche oder so in einem Haus getroffen hatten. Und dann
3 Wochen waren wir zum Drehen.
3 Wochen,
da. Krass. 3 Wochen, okay. Ja.
Wow. Volles Programm. Also quasi wie so ein Trainingslager dann nochmal.
Das war total geil. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Und da ging es ja im Prinzip darum, auch nochmal verschiedene sportliche Challenges durchzuführen. Und dann wurde geschaut, wer ist jetzt hier in diesen Bereichen dann auch nochmal die Beste oder der Beste. Und was mir da aber auch immer sehr, sehr gut gefallen hat, war dieser Rückblick auf die sportlichen Karrieren. Also im Prinzip die schönsten sportlichen Momente. Da wurde das so ein bisschen zusammengefasst und das fand ich natürlich bei allen Sportlern und Sportlern super faszinierend und das hat auch immer nochmal so die Emotionen hochgebracht. Und dieser Punkt ist tatsächlich auch Teil des Mein Athlet Podcasts. Ich glaube, seit Folge 1, eine Frage ist immer, was war dein schönster Wettkampf, größter Wettkampf, also auch tatsächlich so ein bisschen unabhängig von der Leistung, sondern von den Emotionen. Das ist direkt aus Vox Ewige Helden aufgegriffen worden. Und das hat mich damals auch so fasziniert, so die Geschichten von den Sportlern und Sportlern. Deswegen Punkt 2, warum es mich heute sehr so freut, dass du mit am Start bist. Also,
total geil. Vielen Dank. Also das ehrt mich. Also weil ich denke ja immer, ich mache da so ein bisschen Sport und so weiter. Das sieht da draußen keiner. Ab und zu merke ich, okay, das haben noch ein paar Leute gesehen. Aber das freut mich dann immer zu hören. Also wenn ich es geschafft habe, wie dich dann Leute auch zu erreichen, zu bewegen.
Ja, und ich glaube, wie mir, so ging es vielen. Und deswegen jetzt so direkt meine Einstiegsfrage, was hat dich denn irgendwann mal motiviert, mit der Leichtathletik zu beginnen? Gab es da auch ein Vorbild in deiner Jugend oder war es einfach so, ich gehe mal ins Leichtathletiktraining und dann hat sich das so langsam entwickelt?
Ja, man kann vielleicht sagen, ich bin dafür gezüchtet worden. Also meine Eltern, beide Leichtathleten, haben sich auf dem Leichtathletikplatz kennengelernt beim Training, haben mich in die Welt gesetzt und haben mich am Tag meiner Geburt im Sportverein angemeldet. Gemeldet. Und 2 Tage später fiel Vater ein, er muss auch noch zum Standesamt. Also ich sage immer, ich war erst Sportler und dann war ich offiziell da. Und da war mein Weg schon vorgezeichnet. Bin auf dem Sportplatz groß geworden, durfte alles ausprobieren. Also die waren ja in der Hauptsache Lehrer, aber dann als Hobby, als sehr ausgeprägtes Hobby, dann Leichtathletiktrainer, habe mich immer mitgenommen, durfte alles ausprobieren und bin da groß geworden. Habe wettkampfmäßig allerdings erst mit 6 Jahren mit Fußball begonnen. Mit 7 Jahren dann den ersten Wettkampf, als Boris Becker Wimbledon gewann, mit 10 Jahren. Also Boris war 17. Da habe ich dann 2 Jahre hauptsächlich Tennis gespielt. Und meine Mutter sagte so, da können wir ihm gar nicht helfen, schade. Aber mein Vater sagte, der soll das machen, was ihm Spaß macht. Der wird sich langfristig für das für ihn Richtige entscheiden. Und so bin ich dann immer wieder zur Leichtathletik zurückgekommen, was, glaube ich, auch eine ganz gute Wahl war.
Aber gab es da so bestimmte Schlüsselmomente, weshalb du dich dann schlussendlich für die Leichtathletik entschieden hast, irgendwelche Wettkämpfe oder war es einfach so, es war einfach deine Passion?
Ja, ich weiß nicht, ob es das war, aber wenn ich es in 2 Sätzen erklären müsste, würde ich sagen, meine Eltern haben mich nicht verarscht. So. Ich bin mal zum Fußball gegangen und da fühlte ich mich ab und zu mal vernatzt. Ich bin zum Tennis, zu einem Mannschaftsturnier, ja, verpflichtet oder gebeten worden. Und das war, sei total wichtig, aber ich hatte eigentlich einen Leichtathletik-Wettkampf. Und dann haben wir das 5-mal wiederholt. Nein, ich kann da nicht, ich muss zur Leichtathletik. Und es wäre so wichtig für die Mannschaft und ich müsste unbedingt zum Tennis. Und da haben die mir das falsche Datum gesagt. Ne? Und da habe ich dann eine Stunde gestanden und dann kam Vater an und was ist denn los, Frank, was machst du hier? Ich sage, ja, für die Mannschaft, Turnier. Nee, heute sind die Mädchen dran. Boah. Da bin ich tränenüberströmt nach Hause gelaufen und war nie mehr auf dem Tennisplatz. Ne? Und mein Bruder kam dann vom Leichtathletik-Wettkampf im Pokal nach Hause. Da war für mich der Rups gelutscht. So, ab jetzt Leichtathletik. Wenn meine Eltern sagen, wir fahren zum Sportfest, dann fahren wir da auch hin.
rückblickend in der Situation war das wahrscheinlich ein höchst unangenehmer Moment. Aber was das dann tatsächlich ein paar Jahre später für positive Folgen dann tatsächlich hatte, du sagst, das war das letzte Mal, dass ich dann da aufgetaucht bin. Und da stand für mich fest, ich bin Leichtathlet durch und durch. Rückblickend war es dann ja dann doch ein recht, hatte dieser Moment dann auch was wirklich Positives.
Ja, also kann man es ja sagen, ne? Viele sagen, ich wäre ein guter Fußballer gewesen, aber ne, habe mich dagegen entschieden. Nee, ich glaube, die Leichtathletik, die ist wie für mich gemacht. Also ich habe eine sehr komische Muskulatur, habe einen sehr komischen Körper und ich habe eine besondere Gabe, über Grenzen zu gehen, was für den Körper manchmal ein bisschen von Nachteil ist, weil es ihm oft wehtut. Aber für die Leistung ist es dann schon extremst förderlich, ne? Wenn man immer denkt, jedes Mal beim Wettkampf denkt man, der Säbelzahntiger ist hinter mir her. Also ich konnte immer so autonome Reserven freisetzen und im Training war ich eine Lusche. Also ich habe mir echt Mühe gegeben im Training, aber wenn es nicht um die Wurst ging, dann war das nicht so geil wie Wettkampf, ne? Und ja, das war genau mein Ding, da auf Dinge hinzuarbeiten. Ich habe auch gerne trainiert. Ich habe diesen Sport geliebt, mache ich aber nach wie vor. Und dann eben diese Wettkämpfe auch immer zu gucken, so was habe ich drauf, mich Ängsten auch zu stellen, mich an die 1000-Meter-Linie zu stellen. Ich bin mal irgendwann als Zehnkämpfer schon 1500 Meter freiwillig gelaufen. Und die ganzen Kollegen von mir, die sind so behämmert. Außerhalb des Zehnkampfes 500, wer kommt auf solche Ideen? Der Busemann.
Aber was mich ja grundsätzlich auch mal so interessiert, wie sah damals zum einen so dein grundsätzlicher Trainingsaufbau aus? Also ich unterhalte mich ja heute viel mit den Athleten und habe so ein bisschen Überblick, wie das heute gestaltet wird. Deswegen kannst du vielleicht zum einen mal so einen groben Überblick darüber geben, wie du das damals bewerkstelligt hast und wie du auch mit den Trainingsbelastungen umgegangen bist, Stichwort Regeneration. Ja. Weil ich auch als ehemaliger Kurzsprinter mal einen Tag mit Kai Kaczmierek trainieren durfte und mich nach diesem Tag erstmal, ich glaube, 2 Wochen regenerieren musste, bis ich wieder halbwegs frei von Muskelkater
war. Was? Wie trainiert denn der?
Also, das war schon. Wir waren erst im Kraftraum und dann hatten wir noch Diskus und Hürden, Training an diesem Tag und danach konntest du mich in die Ecke stellen. Aber deswegen, so, dass du vielleicht mal so ein bisschen Überblick darüber geben kannst, wie das bei dir damals so. Ich meine, das ist ja sehr spezifisch und auch je nach Zeitraum, aber dass man vielleicht so einen kleinen Überblick dazu bekommt, darüber bekommt.
Und total lange her, Mann. Das war im letzten Jahrtausend. Also, ich habe relativ spielerisch, muss ich sagen, trainiert. Ich habe mal vom Junioren-Bundestrainer die Anfrage bekommen, wie viel Mal hast du mit 17 Jahren trainiert damals? Und da habe ich gedacht, na gut, da war ich schon relativ gut, da muss ich schon 5-mal die Woche trainiert haben. Da habe ich in Trainingsaufzeichnungen geguckt, ich habe 3-mal die Woche trainiert. Und da habe ich gedacht, da war ich verletzt oder da war was war denn da für eine Woche? War da Wettkämpfe und so? Nee, ich habe 3-mal die Woche trainiert mit 17. Dann wurde das ein bisschen mehr, dann mit 18 habe ich so 4-5-mal trainiert, dann mit 19 5-mal. Mit 20 war ich bei der Bundeswehr, da habe ich 10-mal die Woche trainiert. Und das tat mir gar nicht gut. Und wir haben dann rausgefunden, dass 6-mal die Woche Training, 2,5 Stunden, für mich das Maß ist, was mein Körper toleriert. Und wir haben im Oktober dann oftmals, oder klar, mit dem Wintertraining begonnen. Kraft, Ausdauer, erstmal Grundlage legen, viel Muskelkater abholen. Das wurde dann immer spezifischer. Ich sage immer unterm Strich, wir haben so 1,5 Disziplinen pro Training trainiert. Ja, weil ich werde ganz oft gefragt, ey, 10-Kämpfer, wie viele Disziplinen trainierst du denn da? Weitsprung zum Beispiel hört sich immer total behämmert an, haben wir nicht trainiert. Weil das für meine Füße, ich war ein Wettkampftyp. Im Wettkampf konnte ich voll drauflatschen, da hatte ich den Fuß getaped, da konnte ich richtig mit Druck Gas geben. Da ging das im Training, bin ich keine 7 Meter gesprungen und deshalb haben wir das gelassen. Also ich habe dann Anlaufkontrollen auf der Bahn gemacht, aber dann im Anfang Mai der erste Zehnkampf. Meistens Götze ist von wegen, zweimal habe ich damit gemacht. Aber der erste Weitsprungwettkampf, das war dann immer eine Arschbombe. Das war immer im Zehnkampf, Arschbombe rein und muss ich erstmal gucken, wie man so fliegt und so. Hochsprung haben wir nicht gemacht, Speerwurf haben wir nur Kugeln an die Wand geworfen. Ich hatte auch kein Speer oder so. Ich musste immer, wenn ich auf den Platz kam, dann musste ich immer fragen, ey, darf ich mich mit deinem Speer mal warm machen? Ja, und wie gesagt, in diesen 2,5 Stunden haben wir das dann untergekriegt. Manchmal waren die Wochen eben die Schwerpunkte mehr auf Tempoläufen. Dann hinten raus, wenn es ein bisschen feiner wurde, dann auch auf Technik und Schnelligkeit. Das war, ja, mein Vater, der hat mich ja trainiert, immer relativ wichtig, dass ich auch frisch, also dass ich mich auch erhole, Regeneration, also dass wir nie, klar, wir haben auch harte Sachen gemacht. Also dienstags war immer Breakdown, 600, 500, 400, nachher 500, 400, 300, volle Pulle, halbe Stunde Pause. Da wusste ich morgens, dienstags morgens auch schon immer, ey, heute Abend liege ich da wieder rum.
Ja.
Aber wir mussten mehr Qualität da irgendwie reinbringen, weil die Quantität bei mir nicht so, das ging nach hinten los. Haben wir alles ausprobiert. Also es ist ja nicht so, als wenn wir beratungsresistent gewesen wären, ne? Also von außen höre ich dann oft mal so Sprüche, ja, wird der bei mir trainiert, ne, dann wäre der Busemann auch mal Olympiasieger geworden oder so. Oder da wäre der nicht so häufig verletzt gewesen. Ist ja nicht so, als wenn wir Däumchen gedreht hätten. Ne? Also wir waren ja auch offen. Also wir haben im Krafttraining haben wir Nuancen oder grundsätzliche Dinge auch verändert. In der Ernährung haben wir darauf geachtet, ne, mehr basisch zu essen. Wir haben mehr Grundlagenausdauer gemacht, wir haben mehr Sprint und so weiter. Ist ja, war ja alles dabei. Unterm Strich habe ich das für den Moment, glaube ich, haben wir das richtig gemacht? Aber ob es richtig war, keine Ahnung. Ne? Das ist eine hypothetische Frage.
Aber gerade auch, du hast das Thema Regeneration angesprochen, gerade der Zehnkampf ist ja auch, was das Trainingstechnische oder die Trainingsbelastung angeht, extrem intensiv. Also ich wüsste jetzt, es gibt keine andere Disziplin in der Leichtathletik, wo der gesamte Körper so extrem gefordert wird, auch über diese Zeiträume. Was habt ihr da neben der, ich sag mal, Trainingsregulierung festlegen von wie viele Einheiten die du maximal vertragen hast, darüber hinaus für die Regeneration gemacht? Weil heute gibt es ja alles Mögliche an technischem Equipment und verschiedene, von Kältekammer über bestimmte Matten, Massagepistolen etc. pp. Wie sah das zu deiner Zeit aus?
Ja, war gute alte Hausmannskost. Also Entmüdungsbecken oder Bewegungsbecken hieß das dann bei uns, ne? Da haben wir dann Wetttauchen gemacht. Da war ich nie so gut, aber Kumpels von mir, die haben da 3 Minuten drin gelegen, Luft angehalten.
Bei in 8 Grad kaltem Wasser?
Nein, schön, nur Pulle warm. Da weiß ich nicht, 35, 38 Grad. Okay. Ja. Nee, Eisbad gab es bei uns damals noch nicht. Also wir haben in eine Sauna sind wir gegangen, Stangerbad, Fango-Packung, ne? Bisschen Ultraschall, wenn mal was wehtat. Ich überlege gerade, das war es dann aber auch. So Aqua-Jogging habe ich ja nur gemacht vor den Olympischen Spielen Sydney 2000. Deshalb jedes Mal, wenn ich jetzt Wasser sehe, da hatte ich einen Ermüdungsbruch im Fuß. Jedes Mal, wenn ich jetzt Wasser sehe, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Ne? Da flippe ich aus.
Es gibt auch aus meiner Sicht nichts Langweiliges oder fast nichts Langweiliges genau. Als Aqua-Jogging.
Scheiße, ne? Und dann hatte ich ja diesen Gürtel um, der mich dann, der Leichtathlet, ne? Wir gehen ja unter wie Stein.
Ja.
So, der mich über Wasser hält und dann kommt da so ein Opa in die Umkleidekabine und sagt, darf ich den Gürtel mal anfassen? Ich sage, klar. Dann nimmt er den hoch, huch. Sagt er, der ist ja leicht. Ich habe gedacht, da wäre Zement drin. Ich sage, willst du mich da am Beckenboden versenken oder was? Nein, also Regeneration. Ich habe 2-3 Mal die Woche dann noch mit dem Physiotherapeuten zusammengearbeitet, aber das ist keine Regeneration. Also das war nur, um Schwachstellen aufzuarbeiten, nochmal zu behandeln, dann nochmal eine halbe Stunde Kräftigungsübungen zu machen, ne, um den Gleitwirbel da irgendwie stramm zu ziehen und solche Sachen. Aber, und das sage ich auch immer, ne, ist egal, ob du als Sprinter, ein Marathonläufer, ein Zehnkämpfer, die trainieren alle 100%. Also ne, man muss immer gucken, dass man den Körper an 100% bringt. Und der Zehnkämpfer hat jetzt natürlich das große Glück, dass er sehr, sehr vielseitig unterwegs ist. Dass man sagt, dass diese Disbalancen, die da auftreten können, die sollten ausgemerzt sein. Ne? Also dass er nicht dann irgendwie mit einem 2,30 Meter Umfang im Oberschenkel durch die Gegend rennt, aber da oben so Spargelarme hat. Also das bin ja ich gewesen. Nee, aber das war eben so ein bisschen, ne? Ich hatte ziemlich starke Beine und so einen schlappen Oberkörper. Aber das ist ja, dann sagte Faris Al-Sultan da, der Ironman-Triathlet, sagte mal, warum habt ihr kein Krafttraining gemacht für den Oberarm oder für den Oberkörper? Ich sag, du Blödmann, was habe ich wohl mein ganzes Leben gemacht? Ja, aber wenn da nichts ankommt, da kannst du so viel bewegen, wie du willst.
Und eine andere Sache, die ich auch noch mit in die Folge aufnehmen musste, ist so dieses Thema duale Karriere und im Leistungssport. Das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit immer wieder brandaktuell. Soll man sich komplett oder kann man sich komplett auf den Leistungssport fokussieren oder braucht man ein zweites Standbein? Bei den meisten ist es ja tatsächlich so. Du warst ja um Atlanta 1996 gerade in der Ausbildung. Deswegen passt das ja auch wie die Faust aufs Auge. So rückblickend deine Sicht auf dieses Thema und vielleicht auch jetzt aus der heutigen Perspektive.
Ja, also ich bin ja total zwiegespalten. Ich wechsle auch von Jahr zu Jahr meine Meinung. Ich sage, duale Karriere ja, weil der Sport allein ist nicht sinnstiftend, hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an. Aber wir machen 10 Jahre Leistungssport und müssen 30 Jahre arbeiten danach. So. Die wenigsten haben das Glück, damit ausgesorgt zu haben. Aber dann stellt sich auch die Frage, was will ich damit ausgesorgt zu haben? Das Leben muss danach weitergehen. Deswegen finde ich so eine duale Karriere und deshalb bin ich auch immer weich gefallen. Also ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, habe dann einen Arbeitsvertrag gehabt, der auf unbestimmte Zeit ruhte. Ich habe 8 Stunden am Tag ganz normal gearbeitet. Und dann rief mein angehender Radprofi an, der sagte, wie hast du das geschafft? Ich mache auch eine Ausbildung bei der Bank, wie hast du das geschafft, dass ich nie arbeiten muss? Ich sage, du, ich gehe da 8 Stunden am Tag hin, das kann nicht sein. Du kannst keinen Leistungssport machen und 8 Stunden arbeiten. Wenn ich jetzt das nochmal machen müsste, würde ich sagen, schaffe ich nicht. Das ist so anstrengend gewesen, als ich damals in dieser Mühle drin war. Da war für mich überhaupt keine Frage, beende ich das oder... Da ging es darum, den Sport irgendwie mit dieser Ausbildung parallel zu schaffen und die Ausbildung zu schaffen und zu beenden. Und also zu beenden in Form von Abschluss. Und dann bin ich ja 98 mehr oder weniger, da bin ich ins Studium gegangen und dann war ich ja wie so ein Profi unterwegs. Dann konnte ich mir das alles frei einteilen und habe gedacht, jetzt geht die Post richtig ab. Aber das hat mir auch nicht gut getan, weil dann fehlt einem diese Abwechslung, dann denkt man den ganzen Tag nur über den Sport, dann tut das Knie weh und schon ist der Tag scheiße. Nee. Ne? Wenn man dann irgendwie vielleicht mal arbeiten geht, lernt und so weiter, dann kommt man mal 4 Stunden auf andere Gedanken. Aber ich sitze dann da und denke, oh scheiße, Knie tut immer noch weh, das ist aber doof. Ne? Und deswegen, der eine, der braucht natürlich sehr viel Umfänge. Ich bin jetzt mit dem großen Glück oder Pech gesegnet gewesen, nicht so belastbar zu sein, konnte nicht so viel trainieren, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Andere müssen natürlich dann 5-6 Stunden den Tag den Körper belasten. Und da muss man gucken, ja, wie kriege ich das übereinander? Deshalb mache ich manchmal, wenn es dann heißt, ah, wir holen zu wenig Medaillen, okay, dann sage ich auch, wir müssen das Profitum ein bisschen mehr fördern, dass die Leute sich auch konsequent und ohne Angst auf ihre Sache konzentrieren können. Das muss aber immer typabhängig sein. In den USA funktioniert es ja auch, ne?
Ja.
College Boys, da die hauen einen nach dem anderen raus und studieren dabei. Oder hauptsächlich und kriegen das übereinander. Und da müssen wir gucken, wie kriegen wir das hier hin.
Aber zurückblickend, was hat dich im Kern angetrieben, wirklich so viel für den Sport zu geben? Weil es die Trainingsbelastung, das Wettkampfgeschehen, Trainingslager plus die Ausbildung, die da nebenbei noch gelaufen ist, also das macht man ja nicht ohne eine Leidenschaft.
Oh, ja, da sagst du es, ne? Die Leidenschaft. Ich habe es geliebt. Also dann Trainingslager, dann mein letzter Trainer, der Bernd Knut, der sagte, ich kann mit den, oder ich fahre so 11 Tage ins Trainingslager. Weil danach kriegen alle Lagerkoller. Du hättest mich da 3 Wochen in Club La Santa einschließen können. Ich habe es geliebt. Ich war längste Zeit war ich 3 Wochen da. Nein, das war genau mein Ding. Ne? Also Sport machen. Ich war bis zu meinem, weiß ich nicht, 25., 28. Lebensjahr auch nicht einmal im Urlaub. Wenn ich weg war, war ich im Trainingslager. Und das war mein Urlaub. Das war einfach schön. Ich wollte gerne gewinnen. Das ist so, ich konnte unheimlich schlecht verlieren. Als Jugendlicher habe ich mir bei Mensch ärgere dich nicht spielen, habe ich mir einen Lorikopf gehauen, weil ich rausgeschmissen wurde. Und dann habe ich eben gemerkt, wie geil das ist, so knappe Wettkämpfe umzubiegen, eine Bestleistung aufzustellen und dieses Gefühl, abends im Bett zu liegen und zu sagen, boah, wo habe ich das denn hergeholt? Ne? Das hat mich als Schüler, als Jugendlicher schon total geflasht. Und eine neue Bestleistung nach Hause fahren, das war so großartig. Und dann irgendwann wusste ich, okay, das ist alles zeitlich begrenzt. Ne?
Nee.
Wie wenn ich irgendwie eine Duftmarke absetzen will, dann muss ich das bis 30 eingetütet haben. Weil mit 40 kann ich nicht mehr sagen, hier, damals vor 15 Jahren, da war ich eine richtige Kanone, aber irgendwie hatte ich keinen Bock. Das ist dann ist vorbei.
Ja, das ist mit den sportlichen Talenten so eine Sache. Wenn man Talente in der Musik hat oder ein schriftstellerisches oder so, das sind Talente, die kann man ausüben, bis man 80, 90 ist. Aber wenn man Sport... sein Talent hat, das ist halt wirklich immer nur in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne zu realisieren, da Erfolge zu holen. Was ich auch am Leistungssport so unglaublich spannend fand und was mir da so viel gegeben hat, war so dieses Trainieren auf Ziele hin. Also man hat so ein klar gestecktes Ziel und man kann dem so viel unterordnen und irgendwann ist so dieser Tag X oder dieser Zeitraum und dann kommt es halt drauf an. Dann ist es so eine gewisse, eher zum einen dieser Aufbau und dann diese Spannung, wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Also das war auch was, was mich immer unglaublich geflasht hat am Leistungssport.
Das ist geil, ne? Also wenn sich diese ganzen Energien so auf einen Tag bündeln und dann bam, wie so eine Explosion rausgelassen werden, also das ist schon ein schönes Gefühl.
Dann will ich an der Stelle aber auch nochmal so insgesamt auf den Zehnkampf beziehungsweise so die Faszination Zehnkampf in Deutschland blicken. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt auch in den letzten Jahren, auch Stichwort Leo Neugebauer, nochmal so noch mehr Schwung aufgenommen hat. Da schaue ich einfach oder blicke ich nochmal auf die Weltmeisterschaften im letzten Jahr zurück. Und da kommt mir auch in Bezug auf Leo nochmal eine Frage in den Sinn. Wie schläft man eigentlich nach so einem ersten starken Tag bei einem Zehnkampf? Also ich glaube nicht, dass man da so friedlich einschläft wie nach einem normalen Trainingstag.
Nee, beschissen schläft man da. Am besten gar nicht. Nein, also der Leo ist ja ein ganz anderer Typ von Athlet. Also ich sage immer, der ist ja bei den Amis sozialisiert worden. Der hat so eine Leichtigkeit da drin. Und dann heißt es immer, ey, wie kann der so viele Selfies mit denen machen? Der muss sich doch auf seinen Sport konzentrieren. Ich sage, nein, genau das ist sein Ding. Ne? Da fühlt er sich wohl, das muss er machen, das soll er machen. Und ich habe auch gehofft, dass er diese Nacht zwischen den beiden Tagen, die macht's eben aus. Du gehst ins Bett und denkst, verdammte Scheiße, ich bin gut unterwegs, mach morgen einfach so weiter und mach kein, ach, was mache ich denn jetzt? So, das ist so die normale Denke. Und deswegen heißt es ja auch immer, du musst ein bisschen älter werden als Zehnkämpfer, du musst auch mal in den Sack hauen. Und deshalb ist es gut, dass Leo, der hat ja jetzt nicht komplett in den Sack gehauen, aber dass er bei den Weltmeisterschaften in der vorolympischen Saison dieses Gefühl schon mal erlebt hat.
Ja.
Mit so einer Leichtigkeit, mich kann nichts aus dem Sockel hauen, ins Bett zu gehen und nächsten Morgen mit Zement in den Füßen aufzustehen. Und denke, ach du liebes bisschen. Auf einmal konnte keine Hürden mehr laufen und der Diskusflora auch nicht. So. Und das ist total super. Also das ist, ja, das war seine Ausbildung und jetzt kann er die Sau rauslassen in Paris.
Weil ich habe auch tatsächlich die Luft angehalten bei den 110 Meter Hürden und ich glaube, wenn er 10, 15 Kilo weniger auf die Waage gebracht hätte, hätten die ihn zu Fall gebracht. Aber
genau. Wie in so einem Comic, wäre der da vorgelaufen und wieder zurückgetitscht.
Aber das stelle ich mir tatsächlich als eine der größten auch Herausforderungen vor, wenn man dann wirklich, man fängt ja dann auch an zu rechnen. Also man kennt ja seine Bestleistungen, man merkt, okay, das läuft und wenn das jetzt so weitergeht wie an Tag 1, dann könnte ich hier diesen oder jenen Wert holen oder das vielleicht auch gewinnen. Und ich glaube, als Zehnkämpfer muss man mal durch so eine Situation durch. Ich glaube, da schlafen die wenig oder ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach so einem Tag gut und friedlich einschläft.
Nee, das geht auch nicht, weil der 400er, der haut einen echt aus den Socken, weil das vegetative Nervensystem ist so hochgedreht, dass du erstmal nicht runterkommst, ne? Weil die so spät abends laufen, die 400, brauchst du erstmal so ein bisschen, um ruhig zu werden und dann kommt dann noch diese mentale Belastung bei. Sondern ich sag mal, so ein Siebenkampf, wo es nach dem Hochsprung aufhört, ne, in der Halle, das ist, ja, Pille-Palle, ne? Im Gegensatz zum Zehnkampf. Also, wenn du das so in Disziplinen aufrechnen müsstest, ist Siebenkampf zum Zehnkampf, ist der Zehnkampf eher ein 14-Kampf, ne? Weil dann eben diese Nächte noch kommen, die 400, die holt dir echt die letzten Körner aus dem Körper und da musst du dann mit schweren Beinen den nächsten Tag über die Hürden und so weiter. Das macht schon besonders. Aber deshalb, das ist eben auch das Geile, ne? Das ist Schnellkraft, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, dass alles irgendwie vereint ist. Also eine Wurfgewandtheit muss dabei sein. Die Peitsche des Speerwurfs gehört dazu. Ja, und da hast du unheimlich, ich sag mal, 10 Disziplinen und 10-mal kannst du einen Fehler machen. Also du hast 100 potenzielle Störquellen, die du irgendwie im Griff haben musst. Und das macht es dann eben auch so. Und das ist auch immer, wenn ich dann mit Ralf Scholl, ne, unterwegs bin und ich sage, boah, das läuft bei dem. Und er sagt immer, zu Ende ist er erst im Ziel. Und da hat er schon so oft mit Recht gehabt, ne? Weil ich immer denke, ey, nach 7 Disziplinen, was soll denn jetzt noch kommen? Das nur noch zu Ende machen. Nein, es kann noch so viel passieren. Und wir haben schon alles gesehen. Und trotzdem kann man es nie glauben.
Da ist es als 100-Meter-Sprinterin dann doch einfacher.
Ach, wer weiß, wenn man zu früh losläuft,
ja.
Nicht mehr um die halbe Welt für einmal warm machen, ne?
Ja, das ist ein Punkt. Aber man hat nicht über so eine lange Zeitspanne immer wieder diese, ich sag mal, auch mentale Belastung, die dann immer wieder hochkommt. Und nach 10 Sekunden ist alles vorbei. Vielleicht mal hat noch einen Zwischenendlauf, aber es erstreckt sich nicht über diese 2 Tage im Prinzip, über diese ganz langen Zeiträume.
Ja, so alles, ja, seine Herausforderung, ne?
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, Zehnkampf ist schwieriger oder so. Also wir haben ja dann eben auch immer das große Glück, dass wir danach auch mal ein bisschen runterfahren können, ne? Wieder Kräfte sammeln können. Ich meine, ich hatte da das Glück oder diese Erfahrung durfte ich ja machen. Ich war ja davor auch Hürdensprinter und da war ich ja ganz anders unterwegs. Also so als Sprinter, da war ich in so einem verdammten Tunnel. Also ich konnte mich so von der Außenwelt abschieben. Ich habe nichts und niemanden mehr wahrgenommen. Und dann bin ich ja zum Zehnkampf gewechselt und da hatte ich ja noch so ein Mindset vom Hürdenläufer. Und dann kam meine Mutter an vom Europacup und sagte, da hat übrigens gerade so eine Katrin angerufen. Die wünscht dir viel Erfolg. So, ich habe an dieser Katrin schon 3 Monate rumgebaggert, weil ich total heiß auf die war. Und ich guckte sie an, wer ist Katrin? Ich habe jetzt gleich einen Wettkampf. Ich wusste nicht, wer Katrin ist. So, und ja, heute bin ich seit über 28 Jahren mit der zusammen. Glücklich zusammen.
Das spricht für deinen Fokus im Rahmen von Wettkämpfen. Ja,
genau.
Dann nochmal ganz kurz zurück an der Stelle zu deutschen Zehnkämpfern, jetzt auch im Rahmen der Olympischen Spiele. Wie schätzt du da jetzt quasi als Orakel die Chancen bei den diesjährigen Olympischen Spielen ein?
Ja, wenn wir Medaillenchancen haben, dann im Zehnkampf. So, das sind natürlich harte Worte, aber Leo kommt, ne? Der wohnt in den USA. Da ist das eine normale Sprechart, wenn man sagt, ja, ich will gewinnen. Also diese Dichte, die wir jetzt im internationalen Zehnkampf haben in der Spitze, die ist schon außergewöhnlich. Also das ist tagesformabhängig, das ist, ich sage mal, nee, Glück nicht. Also Glück lässt sich wegtrainieren, sage ich immer. Aber da muss schon echt viel zusammengehören. Und du kannst Erster werden, du kannst aber auch Vierter oder Fünfter werden. Auf einem wirklich hohen Top-Niveau. Und mit Niklas Kaul haben wir ja auch noch, ne?
Ja.
Den amtierenden Europameister, den Weltmeister von 2019, der weiß ja auch, was er macht. Und da haben wir zwei heiße Eisen im Feuer, die für Medaillen gut sind. Und wer im April, kurz vor Ende der Schneezeit, 8.700 Punkte macht wie Leo, der muss das erklärte Ziel auch haben, im August bei den Olympischen Spielen, um die Medaillen mitzumachen.
Ja.
Klar, also der wäre total doof, wenn er hinfährt und sagt, ich bin froh, dass ich dabei bin. Nee, ist leider vorbei. Dafür hat er zu viele Punkte gemacht.
Wie ist das im Rahmen von so hochklassigen Wettkämpfen, wenn dann man tritt mit mehreren Leuten aus dem deutschen Team an und alle haben ein ähnlich starkes Niveau? Pusht einen das im Zweifel auch nochmal im Rahmen von so einem Mehrkampf, wenn man merkt, okay,
ja,
mein Teamkamerad, meine Teamkameradin, die ist heute auch super drauf, dass einen das dann auch nochmal so ein Stück weit vielleicht beflügelt?
Ja klar, du willst dich ja von denen nicht abledern lassen. Also du musst ja, willst sie im Griff haben. Ich sage mal, einen meiner besseren Zehnkämpfe habe ich gemacht, 1997, WM-Qualifikation, als alle sagten, ja, wird ja Selbstläufer und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich unter die ersten drei komme in Deutschland. Weil es so ein krasses Niveau hatte, dass ich echt auf der Hut war und richtig Lack gegeben habe, damit ich da gut ankomme. Und wenn du starke Teamkollegen hast, das pusht immer. Also du brauchst jetzt keinen Wasserträger oder so, der dir die Tasche trägt oder so ein Käse. Du brauchst einen, der auf Augenhöhe da mit dir Sport macht. Und das ist eben auch das Geile an guten Trainingsgruppen, ne? Dass die sich bei Tempoläufen pushen können, dass du dieses Wettkampfgefühl eben schon mal im Training kennenlernst. Und hier, Gina Lückenkämper in die USA, klar, das ist doch super. Ne? Dann hast du im Training, wenn du dann irgendwie so eine 10,99 Sprinterin neben dir hast oder so, dann denkst du beim Wettkampf, ja, ist ja normal, kenne ich, also halt dagegen, ne? Und brauchst nicht den Schwanz einziehen, weil du auf einmal Schiss kriegst.
Wir haben uns ja jetzt in der Folge schon das ein oder andere Mal rund um das Thema Vorbilder unterhalten. Und ich weiß von dir, dass du auch schon seit einigen Jahren als Botschafter von Kinder Joy of Moving unterwegs bist. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe, seit 15 Jahren bin ich jetzt dabei, Sportabzeichen-Tour als Botschafter für Kinder Joy of Moving und ich bin vor 15 Jahren gefragt worden, kannst du dir das vorstellen? Und im ersten Moment habe ich gedacht, ne, auf keinen Fall. Man liest ja überall, Kinder haben keinen Bock auf Sport. Und dann habe ich gedacht, Sport war mir so wichtig in meinem Leben, hat mir so viel gegeben, deshalb probier das mal aus. Fahr da mal hin, guck dir das mal an und dann komme ich da hin und sehe lachende, glühende Kinderaugen, die sich austoben, sich probieren, sich unterstützen. Und da habe ich gedacht, scheiße, das ist geil. Ja. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren dabei, werde nicht müde zu betonen, dass es wichtig ist, dass wir Kindern Möglichkeiten geben müssen, Sport zu machen. Ganz, ganz wichtig. Also wir sind als Bewegungslebewesen geboren und das müssen wir eben beibehalten. Oftmals verkümmert das und dass Kinder keinen Sport machen wollen, das stimmt nicht. Kinder können manchmal keinen Sport machen, weil ihnen die Möglichkeiten fehlen. Und deswegen müssen wir als Erwachsene das dann eben schaffen. Und das ist eben auch die Idee, die dahinter steckt, ne? Mit Kinder Joy of Moving, einfach bewegte Kinder zu schaffen. Also weil die ganze Energie muss rausgelassen werden. Und ja, jetzt war ja schon über 150.000 Kinder erlebt in dieser Zeit.
Wahnsinn.
Das sind immer große Veranstaltungen. Und ich sage, 5 waren dabei, die keinen Bock hatten, das zu machen, was wir da machten. Sportabzeichen, ne? Aber 5 von 150.000 ist so eigentlich eine ganz gute Quote.
Absolut. Das ist auch, dass du das schon 15 Jahre machst, finde ich wirklich beeindruckend. Machst du dann zum Teil auch selbst nochmal das Sportabzeichen?
Ja klar, seit 9 Jahren muss ich 50 Meter laufen. Ich weiß aber, da stand ich da am Start, 100 Meter Start und habe geguckt, wie schnell muss ich denn laufen?
Ja.
Da stehen mal so Anzeigetafeln. Und dann sehe ich da, mit 40 muss ich 50 Meter laufen. Danny Ecker ist vor Lachen fast umgefallen. Der stand neben mir. Ja, sagt er, du alter Sack. Nein, der ist ja höflicher. Nein. Ich laufe dann natürlich immer mit den Kindern auch mit. Also ich sage, wenn ich da so einen Tag hinter mich gebracht habe, da bin ich aber auch 30 mal 50 Meter gelaufen. Hab immer verloren, natürlich. Die sind immer schneller als ich. Ich sage immer, ab 12, da müssen sie Gas geben. Bis 12.
Wo kann man dich da das nächste Mal antreffen?
Wir haben 10 Stationen, Langeoog sind wir dieses Jahr, 10 Stationen in diesem Jahr deutschlandweit, wo wir das Sportabzeichen machen, in Anklam zum Beispiel oder in Berlin sind wir auch. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, Frankfurt an der Oder, dann waren wir in Cottbus und ja, deutschlandweit, muss man sagen. Das sind schon immer viele Städte und immer, wenn ich an irgendwelchen Autobahnausfahrten vorbeikomme, wo ich schon mal war, denke ich, ach guck mal, hier war ich auch schon. Also ich habe schon gut 110, 120 Städte in der Zeit besucht.
Du kennst Deutschland quasi wie deine Westentasche.
Ja, genau, und so ungefähr.
Dann kommen wir zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Über die erste haben wir am Anfang auch schon gesprochen und die ist wie immer, was war rückblickend dein schönster Wettkampf, unabhängig vielleicht auch von der Leistung?
Nee, das ist und bleibt, sind die Olympischen Spiele. 1996, 2. Platz, da geht nichts drüber. Also das strahlt alles weg, weil die Leistung stimmte, weil das Emotionale stimmte, das Ergebnis stimmte. Und das ist ja das, was mich heute noch tagtäglich begleitet. Große Dankbarkeit empfinde ich dafür auch.
Wie war damals so die Situation vor den Olympischen Spielen? Mit was für Erwartungen bist du da reingegangen? Und was gab es vielleicht auch rückblickend für Momente, die auch noch nach 28 Jahren vielleicht immer mal wieder aufploppen, die sich so richtig eingebrannt haben?
Ich wollte da hinfahren und eine Medaille holen. So. Und das war das Ziel. Als ich das zu Hause erzählte, meinen Freunden, die kannten mich ja mittlerweile, sagten sie, ja, Gold, Silber oder Bronze, was bringst du mit? Das war ja das Abgefahrene. Also ich wusste, ich bin Wettkampftyp und ich muss nur das zeigen, was ich kann. Und das reicht immer für eine Medaille. 8.500 Punkte, das hatte ich locker drauf. Und das reicht für eine Medaille. Und ich weiß noch, da habe ich dann ein paar Tage vor Atlanta habe ich meinen letzten Sprint gemacht. Vater Busemann hat auf die Stoppuhr geguckt und hat gesagt, so Junge, jetzt in die Wattekiste und nicht mehr verletzen. Das war das erklärte Ziel. Glücklicherweise habe ich nicht kapiert, was ich da machte. Also ich habe nach dem ersten Tag war ich ja schon auf Platz 2 und mein Vater kam an und sagte, du bist Zweiter. Hast dich vertan, kann ja nicht sein, ist ja Olympia hier. Habe ich ihm nicht geglaubt. Und in der 8. Disziplin beim Stabhochsprung, als Thomas Dvorak bei 4,80 Meter rausflog, da habe ich auf einmal gemerkt, das klappt wirklich mit der Medaille. Und das hat mich fertig gemacht. Also bis dahin, ich wusste, ich kann eine Medaille gewinnen. Ich habe ja auch immer gesehen, wo ich stehe, 2., 3., 4., 2., 3. Aber im Herzen war das nicht angekommen. Und das war abgefahren. Das war echt krass. Und nein, das waren 2 echt krasse Tage, die ich da erleben durfte. Das war so eine Leichtigkeit, das war ein großer Kinderspielplatz, das klappte, da kam man von einem emotionalen Hoch zum nächsten, es gab überhaupt keine Rückschläge. Das, was ja beim Zinghoff eigentlich normal ist, dass es ja auch mal irgendwie doof läuft, war alles gut.
Aber auch, du bist ja damals noch, ich sag mal, auf der internationalen Bühne quasi so ein bisschen als Newcomer in Erscheinung getreten. Dan O'Brien damals war ja schon ein Superstar in der Leichtathletik-Szene. Der wird doch dann aber auch irgendwann mal im Rahmen des Zehnkampfs auf dich zugekommen sein und weiß nicht, wie laufen dann solche Gespräche ab, wenn dann so jemand, der schon so etabliert ist, dann merkt, hey, der nimmt mir hier vielleicht auch noch die Butter vom Brot.
Das war ganz geil, weil ich war ja im Vorfeld so einen Hürdenweltrekord gelaufen. Innerhalb eines Zehnkampfes, schnellste Hürdenzeit, die jemals gelaufen wurde. Und das hatte er natürlich gelesen. Und ich hatte ja auch 8.522 Punkte vorher gemacht. Das war ja schon eine Luftmarke. Und dann hat er es gelesen, kam rein vor dem 100-Meter-Lauf in Callroom, guckte in die Runde und sagte, who is Buzzman? Und da kam diese Geschichte her, weil ich dachte, Dan O'Brien, der große Dan O'Brien, Weltrekordler, Weltmeister, haushoher Favorit und ich, 14 Kämpfe vorher gemacht, der kann nicht mich meinen, der sucht den Busfahrer. So. Und der, ja, dann wurden wir vorgestellt von Michael Smith, der kannte mich schon aus Götzis. Und dann begrüßte mich Dan O'Brien im Kreise der Zehnkämpfer und sagte, schön, dass du da bist, ich habe das von deinen Hürden gelesen, großartig, freue mich, dass du da bist, wird ein großartiger Wettkampf. Und ich meine, ich war ja so auf Krawall gebürstet, ne? Ich kannte Zehnkampf im Grunde genommen nur aus dem Fernsehen, Jürgen Hingsen, Daley Thompson, ja, die sich irgendwie mit Schlag in die Magengrube irgendwie begrüßten morgens. Und so habe ich gedacht, ja, ich komme zum Zehnkampf, wobei als Hürdenläufer war es eben auch so, ne, dass man irgendwie so ein bisschen anders unterwegs war. Und auf einmal, die begrüßten sich da alle mit Handschlag, als wenn die da gerade Klassentreffen hätten. Und das hat mir schwer imponiert, hat mich schwer beeindruckt. Ja, und so sind wir dann da durch den Wettkampf. Und nach dem Weitsprung kam er zu mir, hat mir gratuliert. Beim Hochsprung hat er mir Tipps gegeben, beim Kugelstoßen hat er mir Tipps gegeben, was ich verbessern könnte. Und das war Dan O'Brien, ne? Und das war, und auch Thomas Dvorak vom 1500-Meter-Lauf. Er fragte mich, was kannst du laufen? Und ich lüge ihn ja nicht an. Ich sage so, 4:30 will ich laufen. Ich frage ihn, was kannst du laufen? Und er sagt, ja, ich will der 4:30 laufen. Und dann sind wir beide Kopf an Kopf in 4:31 ins Ziel gelaufen. Der hätte mich ja auch vernatzen können. Ich hatte keine Ahnung. Ne? Der hätte mir alles erzählen können. Aber der hat gesagt, nee, ich will auch 4:30 laufen. Und dann sind wir echt in 4:31 so da angekommen. So im Nachgang betrachtet fand ich das so beeindruckend. Als ich da so drin war, da ist man in so einem Tunnel, ne? Da kriegt man alles gar nicht mit. Da muss man erstmal nachher Revue passieren lassen, was das eben auch bedeutet, wenn man diese ganzen Spitzfindigkeiten des Wettkampfgeschehens so ein bisschen rausfindet. Und das ist einfach großartig, die Zehnkämpfer dann auf diese Ehrenrunde zu gehen, die ich leider nie geschafft habe, weil ich im Ziel immer so kaputt war. Aber das ist ein schönes Miteinander.
Das ist auch tatsächlich was mir alle Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer beschrieben haben. Das ist so eine wirkliche Besonderheit tatsächlich im Mehrkampf, dass es mehr ein Miteinander ist als ein Gegeneinander, dass man irgendwie diese beiden Tage gemeinsam durchsteht.
Ja, also ja, man ich sage immer so pathetisch, man bekämpft sich bis aufs Blut, aber im Ziel nimmt man sich respektvoll in die Arme. Also das ist so eine hohe Wertschätzung dem Gegner gegenüber. Und du weißt auch immer, wenn du jetzt den Fehler machst oder der andere den Fehler macht, das kann dir im nächsten Moment auch passieren. Und deswegen gibt es da keine Schadenfreude oder so. Ne? Klar rechnest du dann hoch, oh, okay, jetzt der ist raus, jetzt bin ich einen weiter nach oben gerutscht. Ne? Aber, wie Ralf Scholz schon sagte, zu Ende ist erst im Ziel.
Dann kommen wir zur nächsten meiner 5 Fragen. Und die ist immer, was war denn vielleicht eine besonders schmerzliche Niederlage oder vielleicht auch eine schwierige Zeit im Leistungssport? Weil es gibt ja nicht nur die Höhen in einer Leistungssportkarriere.
Ja, die sieht man ja nie. Das ist ja... Da gibt es vieles, was wehtut, was richtig wehtut. Und ich habe auch viel gezweifelt, ich habe viel geweint. Ich weiß noch, ich wollte Olympiasieger werden, 2000. Das war für mich ein Stein gemeißelt. Ich werde in Sydney Olympiasieger. Und dann sagt mir der Arzt unmittelbar vor den Olympischen Spielen, du hast einen Ermüdungsbruch im Fuß, du hast ein Todesurteil, du bist raus. Und ich weiß noch, wie ich da nach Hause gefahren bin und habe ins Telefon reingeschrien, warum immer ich, was habe ich verbrochen, dass ich niemals gesund durchkomme. Und das war hart. Dann bin ich ja noch in Sydney irgendwie angetreten, nach dem ersten Tag, der so okay war, und habe dann für mich entschieden, am zweiten Tag, pass mal auf, wenn du hier untergehst, dann mit wehenden Fahnen. Also morgen Abteilung Attacke. 110 Meter Hürden, hatte ich auf einmal so ein bisschen Schiss, aber morgen greifst du an, dass die Fetzen fliegen. Und dann ist ja mein Freund und Zimmerkollege Mike Matzei im Lauf vor mir auf die Schnauze geflogen. Und das hat mir auch komplett den Zahn gezogen. Da habe ich gesagt, nee, ich will nicht stürzen. Der Mike ist schon gestürzt, ich darf nicht stürzen. Und dann bin ich da so durchgehoppelt. Das war im Umkehrschluss, das war die größte Niederlage, die ich so erlitten habe. Von meinem Pfad abgekommen zu sein, mir was vorgenommen zu haben und dann Rückzieher gemacht zu haben und dann den Schwanz eingezogen zu haben. Das war doof. Und dann, da habe ich mich natürlich auch oftmals, macht man ja im Umkehr oder im Nachgang betrachtet, dann zu sagen, boah, hätte ich in Sydney doch noch gewinnen können, wenn... Ich meine, den Konjunktiv, den gibt es nicht. Ja. Kann sich alles schön reden. Hätte ich in Atlanta mehr Punkte gemacht, wäre ich sogar Olympiasieger geworden. Aber habe ich nicht. Und in Sydney, ja, in dem Moment ging das einfach nicht, weil der Kopf nicht zu 100% an die Leistung glaubte. Und dann, ja, dann wird es schwer im Leistungssport, wo es um ein paar Hundertstel geht. Ne?
Ja, dann aber rückblickend vielleicht nochmal nach einer Verletzungszeit oder auch einer schwierigen Zeit, wenn du dann wieder zurück im Training warst. Was waren denn dann so Inhalte, auf die du dich ganz besonders gefreut hast?
Es war einfach nur dieser Sport. Also das war, dass der Fuß hält. Und ich weiß noch einmal, da habe ich nach einer langen Durststrecke einen Weitsprungwettkampf, einen Einzelwettkampf sogar gemacht und habe einen schönen Anlauf hingekriegt. Und es ging gar nicht so sehr um die Leistung, um die Weite. Es war dieser Anlauf, der mich an dem Tag zufriedengestellt hat und habe gesagt, okay, die Dankbarkeit dann eben auch wieder zu empfinden und nicht nur immer im Superlativ zu leben. Das habe ich dann hinten raus auch gelernt, dass es nicht nur immer um Platz 1, 2, 3 Bestleistung geht, sondern eben auch um gute Trainingseinheiten, um rote Linien zu überschreiten, um sich seinen Ängsten zu stellen, um die Tempoläufe sich hinzustellen und den richtig technisch gut bis zum Exitus durchzuziehen. Solche Sachen. Oder dann eben philosophierende, tiefgründige Gespräche mit Zinke oder mit Trainingskollegen zu haben, wer sich in dieser Welt am meisten quälen kann. Behauptet natürlich jeder von sich selbst. Ne? Wenn das nicht so wäre, wäre ja irgendwas falsch. Und das, ja, waren dann solche Momente, die es dann so besonders machen. Und kleine magische Momente, die dann eben auch aktiv zu suchen und zuzulassen, das ist ja dann auch eine Kunst. Und nicht sich im Superlativ zu verlieren und alles nur noch scheiße zu finden, nur weil es keine Bestleistung ist.
Aber gab es auf der anderen Seite vielleicht auch Trainingsinhalte, von denen du wusstest, okay, die sind wichtig, vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder für den Grundlagenaufbau, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen. Bei mir ist es so, ich habe immer Fuß stabil im Sand da als Beispiel. Aquajogging wäre was Ähnliches. Gab es bei dir da auch bestimmte Inhalte aus dem Trainingsplan, die jetzt nicht so erfüllend waren wie vielleicht andere?
Ja, stabil im Allgemeinen. Also du kannst so viel stabil machen, wie du willst. Das wird ja nie sexy. Ne? Du kannst ja so viel in der Planke rumhängen. Das ist ja nie so, als wenn du da ein Liedchen bei pfeifst. Das ist immer anstrengend. Du schwitzt immer. Aber ich habe es immer gemacht. Jeden Tag 10 Minuten, ne? Weil es eben wichtig war, weil ich glaubte, es zu brauchen. Und deswegen habe ich das gemacht. Und es gibt so bestimmte Dinge, die sind unumstößlich. Ja, du kannst viel streichen, was dir nicht gefällt, ne? Aber dann kommst du nicht vorwärts. Und da musst du manchmal abwägen, beiße ich jetzt in den sauren Apfel und mache ich das, weil es für mich und meine Entwicklung gut ist? Oder sage ich dann in 10 Jahren, oh scheiße, damals wäre ich echt gut gewesen, aber ich habe keinen Bock auf Stabi gehabt. Dann ist das nämlich vorbei.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Mein jüngeres Ich würde ich genauso laufen lassen, wie es unterwegs war. Also vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geduld zu haben, aber das war natürlich auch diese Emotionalität, der Ungeduld war auch, sage ich manchmal, leistungsfördernd. Ich habe viele Fehler gemacht, so ein paar Dinge, ne, die ich jetzt wüsste, dann würde ich nicht unbedingt den Speer werfen oder an dem Tag neben die Stabhochsprunganlage springen, das tut weh. Aber Jüngeren würde ich immer sagen, sucht euch das, was Spaß macht. Und ich bin mal von meinen Kindern gefragt worden, ey, was muss ich machen, um reich zu werden? Ich sage, genau das, was dir Freude bereitet. Das ist unbezahlbar. Und da was zu finden, was einen erfüllt, lässt einen über Grenzen gehen und sich selbst immer wieder in diese Verwunderung über sich selbst auch abgleiten, dass es beeindruckend ist. Und das ist ein schönes Erlebnis, wenn man einfach Dinge erlebt, selbst kreiert und sich selbst belohnt und das selbst in der Hand hat und nicht darauf wartet, dass irgendwas passiert. Das wird nicht passieren. Man muss es schon selbst machen.
Frank, ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ja, vielleicht bis bald.
Ich danke dir. Ja.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.